Ich freue mich, hier bei euch zu sein. Es ist noch gar nicht lange her, am Donnerstag vor einer Woche, das war schon Abend, aber auf der anderen Seite. Da habe ich Abschied genommen von meiner Mutter, der Marina Fankhauser. Und heute ist mir wohler von dem her. Obwohl ja manchmal ohne Herausforderung kann sein, vorne auf der Kanzel zu stehen. Aber gegenüber einer Abdankung, die man selber betroffen hat, ist es betroffen ist es einfacher, da zu stehen. Schön seid ihr da, darf ich bei euch sein. Ich weiss nicht, ob ihr diesen Spruch kennt, da wächst Gras drüber. Vielleicht etwas, was ihr selber schon gehört habt, oder vielleicht sogar selber auch schon gesagt habt, da wächst Gras drüber. Und gäng, wenn ich das höre, da wächst Gras drüber, ist es gut auf Berndeutsch? Ich kann auch auf Deutsch sprechen, je nachdem. Deutsch? Berndeutsch ist gut, okay. Also, gäng, wenn ich das höre, da wächst Gras drüber, dann kommt mir mein alter Wohnort in Sinn. Ich habe früher mal im Liebefeld gewohnt. Und dort ist auch Gras drüber gewachsen. Nicht gerade im Liebefeld selber, aber es gibt ja hinter im Gurten gibt es das Könitztäli. Und dort hat Könitz eine grosse Küderdeponie gehabt, muss ich heute sagen. Die gibt es natürlich immer noch. Aber das ist mit der Zeit unten nachher in der Talsohle im wahrsten Sinn vom Wort Gras drüber gewachsen. Und dann, als ich dort noch gewohnt habe, hat es halt einmal an einem Tag härter geregnet, wie der sonst. Und dann plötzlich haben die Kehrsatzer gemerkt, oder Käsitzer, wie wir sagen, gemerkt, dass das Trinkwasser vergiftet ist. Weil plötzlich ist Sickerwasser durch das Gummersloch, so heisst ja die Kehrichtdeponie dort, unten durchgelaufen und hat das Trinkwasser von den Käsitzer verunreinigt. Dort liegt inzwischen, liegen von 4 Jahrzehnten, liegt der Küderte Summen, oder? Und dann, als das passiert ist, sind also 400'000 Tonnen Küder in diesem Gummersloch gelegen. Und auf einmal haben die Leute Angst bekommen, aber nicht vor der Zukunft, wie wir das manchmal haben, dass wir sagen, keine Ahnung, was uns erwartet, sondern die Leute haben Angst bekommen von dem, was war, von der Vergangenheit. Auch wenn Gras darüber gewachsen ist, weil unter dem Gras giftige Abfälle waren. Und jetzt sind ja die Kehrichtdeponien, die offenen, sind ja verboten worden, schweizweit. Das Gummersloch ist zu. Aber das Gummersloch ist immer noch ein Kummersloch. Könitz muss die nächsten 50 Jahre sicherstellen, obwohl jetzt die Küderdeponie zu ist, dass nicht irgendwelche Verunreinigungen ins Grundwasser kommen. Also, die Vergangenheit wird Könitz nicht los, sondern beschäftigt sie bis heute. Altlasten sind Lasten aus der Vergangenheit, die lange auch unter etwas sein können, wo Gras drüber gewachsen ist. Und plötzlich kann das nachher wieder an die Oberfläche kommen. Meistens dann, wenn man es schon fast ganz vergessen hat. Heute reden wir ja in verschiedenen Bereichen von der Ökologie von Altlasten. Aber ich frage mich, gibt es nicht auch im zwischenmenschlichen Bereich Sachen, die Altlasten sind, Burdinnen, oder wo wir denken, da ist Gras drüber gewachsen. Ich würde noch gerne eine Geschichte vorlesen vom, aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 50, Verse 15 bis 21. Das ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und zwar, ich werde es ja nachher in der Predigt noch sagen, der Vater von Josef ist gestorben und plötzlich haben die Brüder Angst bekommen von dem, was früher war. Also, ich lese es aus der guten Nachricht vor. Die Bibelstelle hat er ja vorhin angegeben. 1. Mose 50, Verse 15 bis 21. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander. Sonst wird er es uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten: Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben. Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten: Wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Der Vater ist gestorben. Die Lage der Brüder ist ernst. Jetzt können sie sich nicht mehr hinter dem Vater verstecken, wo sie denken, ja, der Vater schützt uns vor dem, was wir mal einmal gemacht haben. Das Versteckspiel mit dem, was sie mal nicht gut gemacht haben in ihrem Leben, funktioniert nicht mehr. Und die Burde, die sie selber verursacht haben, lässt sich auch nicht mehr aus dem Bewusstsein verdrängen, es kommt ihnen gern wieder in den Sinn. Trotzdem, dass die Brüder kein Gericht schuldig gesprochen haben, merken sie doch, das, was sie gemacht haben, ist nicht richtig gewesen, und das steht wieder vorne. Und so überkommen sie von ihrem Bruder, dem Josef, Angst. Sie haben gewusst, sie haben ein schweres Unrecht an. Sie haben ihren Bruder, der Josef, aus Eifersucht wollen umbringen. Und nur weil der älteste Bruder dagegen war, haben sie ihn dann nicht umgebracht, sondern in Sklaverei verkauft. Das Erste, glaube ich, was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist, Schuld, auch wenn Gras darüber gewachsen ist, raubt uns die Freiheit. Aber ist denn nicht nach so langer Zeit, eben, wie ich gesagt habe, schon Gras drüber gewachsen, über die Sache? Es kann sein, dass da Gras drüber gewachsen ist. Doch, was nützt eine Grasnarbe, wenn es drunter weitermottet? Wenn es so drunter eben nicht sauber ist? Josefs Brüder erleben das als eine Tatsache. Die Burde von der Vergangenheit erledigt sich nicht einfach von allein, wenn man nur genug lang wartet. Und das gilt nicht nur für Gütterdeponien wie das Gummersloch, sondern es gilt auch für unser zwischenmenschliches Miteinander. Altlasten aus der Vergangenheit können uns mit der Zeit richtig zu Boden drücken. Das können wir uns vorstellen in einem Bild aus der Finanzwelt zum Beispiel. wenn wir dauernd über unsere finanziellen Verhältnisse leben würden, dann müssten wir ja Kredite aufnehmen und dann gäbe es Schuldzinsen und die würden dann irgendwie grösser, es gibt so richtige Schuldenberge. Wer seine Vergangenheit nicht bereinigt, der belastet seine Gegenwart und die Zukunft. Das sehen wir am Leben der Brüder von Josef sehr deutlich. Das, was war, belastet und prägt ihre Gegenwart. Die alte Geschichte steht plötzlich wieder vor ihren Augen und drückt auf ihr Gewissen. Wie manchmal haben sie neidisch auf den kleinen Bruder geschaut und aus Eifersucht eben haben sie ihn sogar umbringen. Sie sich daran erinnert, wie der damals 17-jährige Josef gerannt hat, und hat Angst gehabt. Wie ein kleines Kind hat er gerannt und sie ihn gleich für ein paar Fränkli in die Sklaverei verkauft. Und jetzt ist ihr schlechtes Gewissen wieder hochgekommen. Lange Zeit hat es nur so unten dran gemottet, unter dieser Grasnarbe. Aber jetzt ist plötzlich wie Luft dazugekommen. Und es hat richtig verbrannt. Es war nicht nur noch so ein Motto, sondern es hat gebrannt und es hat wehgetan in ihrem Gewissen. Plötzlich ist Angst vor dem Josef aufgekommen. Vielleicht hat ja der Josef nur gewartet, bis der Vater gestorben ist, dass er sich rächen kann an seinen Brüdern. Wäre ja eigentlich verständlich. Und vielleicht hat er ja schon lange gewartet auf den Tag der Abrechnung, wenn er es dann endlich zurückgeben kann. Brüder von Josef hocken in der Klemme. Gleich, was sie sich auch ausdenken, was für eine Ausflucht dass sie haben könnten, sie merken, ihre Freiheit ist verspielt. Sie haben Angst vor den Folgen von dem, was war. Und es kann sein, dass es Menschen heute gleich geht. Das ist zum Beispiel ein Familienvater, der früher gesagt hat, er müsse länger im Büro arbeiten, als er eigentlich hätte müssen. Dabei war die Überzeit eine Frau. Und die Beziehung ist vielleicht schon länger nicht mehr da, die Affäre. Aber jetzt droht das Ganze ans Licht zu kommen. Oder da ist eine Frau, wo neidisch war auf ihre Nachbarin und darum schlecht hat davon über sie reden. So Rufmord begangen hat. Und jetzt nicht mehr wagt, in die Augen zu schauen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Oder dort sind vielleicht Schüler, die sich gerne Sachen gewünscht haben, aber von den Eltern oder Gott und Göttin nicht überkommen haben, und denken, ja, da helfen wir selber nachher. Und sich die Sachen haben mitlaufen aus den Läden. Und jetzt ist die Polizei dort auf der Spur. Oder es kann sein, dass wir in den Beziehungen einander absichtlich oder unabsichtlich lieblos begegnet sind. Und wir darum jetzt Verletzungen schon über längere Zeit miteinander herumtragen. Und solche Sachen können wir auch nicht einfach mit ein paar flotten Sprüchen auf die Seite wischen und sagen, ja, da wächst Gras drüber. Aber wie überkommt man denn in solchen Situationen wieder Boden unter die Füße, dass es wieder wirklich gut ist, nicht nur Gras drüber wächst? Schau jetzt, der Josef war eben nicht mehr der kleine Brütsch, der 17 war, sondern inzwischen war er in den 30er Jahren und ist vom Pharao zum Verwalter vom ganzen Land gemacht worden und hat natürlich dadurch auch Macht gehabt. Er konnte sagen, was geht. Seit über 15 Jahren haben die Brüder das verschleppt, was sie ihnen dann in die Sklaverei verkauft haben. Und jetzt merken sie, sie müssen sich dem Josef stellen. Sie verstecken sich aber gern noch hinter dem Vater und sagen, Dein Vater hat uns vor dem Tod eine Anweisung gegeben. Und die Anweisung hat gelautet: Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Und dann heißt's: Als Josef das hörte, musste er weinen. Brüder haben gemerkt, dass sie nicht einfach Gras über die Geschichte wachsen können. Wir können die dunklen Punkte unserer Lebensgeschichte nicht einfach verstecken und so tun, wie wenn nichts wäre gewesen. Auch Sachen, wo Gras drüber gewachsen sind, die leben im Unterbewusstsein weiter. Und ich weiß nicht, ob es noch auch schon so gegangen ist. Ich habe selber, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe auch Fehler gemacht. Und dann begegnet einem so ein Mensch, den man vielleicht schon lange nicht mehr sieht, der denkt, das ist lange vorbei. Und in dem Moment, wo man die Person wieder trifft, kommt einem das Ganze wieder obsi und plagt einem. Und Mediziner, Psychologen und Soziologen sind sich einig, dass Schuld, die nicht vergeben ist, ungute Folgen in unserem Leben hat. Wir können das vergleichen, wenn wir ein Auto oder ein Velo haben. Und das fährt an zu rosten, oder? Wenn wir dort einfach über den Rost Farbe drüber streichen, dann sieht das zwar wieder gut aus, aber ist das Problem gelöst? Das rostet doch unten dran weiter, oder? Es hat nur einen schönen Anstrich. Aber dort, wo Schuld ausgesprochen wird und vergeben wird, können Beziehungen wieder gesund werden. Und wir sehen das an der Geschichte von Josef und seinen Brüdern, wie das Beziehungen, die schief gelaufen sind, plötzlich wieder gesund werden können. Vergebung, das sehen wir jetzt dann in der Geschichte, schafft Raum für eine neue Art von Beziehung, die nicht von Angst geprägt ist, sondern von gegenseitiger Wertschätzung. Und Vergebung schenkt Freiheit für eine neue und gute Zukunft. Josefs Brüder haben keine faulen Ausreden gesucht. Sie hätten ja aufzählen, was der Josef alles gemacht hat. Und ganz ehrlich, wenn ihr die Geschichte leset vom Josef, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemacht habt, der war auch kein Unschuldslamm, oder? Der war kein Engel. Der war eine richtige Rätschbese. Jedes Mal, wenn die Brüder etwas gemacht haben, was nicht so ganz super war, ist das Brühwarm dem Vater erzählen. Das schafft nicht Freunde, oder? Ich hatte es auch nicht gerne, wenn meine Schwester gegangen ist zu den Eltern und hat gesagt, du weißt, was die Brüder wieder gemacht hat. Oder wenn ich es natürlich bei Schwester gemacht habe. Oder? Zudem war er noch der Lieblingssohn vom Vater. Der hatte immer besondere Privilegien, einen wunderschönen Mantel bekommen, den er nicht hatte. Und es ist klar, dass das einem neidisch macht. Und dann hat er dann so komische Träume gehabt und hat angegeben mit diesen Träumen und gesagt, ich werde dann mal einmal der Chef im Haus sein. Also irgendwann ist mal genug Heidunger, oder? Aber sie haben nicht versucht, sich hinter den Entschuldigungen zu verstecken. Weil sie wussten, all das, was sie Josef vorwerfen könnten, entlastet sie ja nicht von dem, dass sie eine Sklaverei verkauft haben oder zuerst wollten umbringen. Nur Vergebung schafft, dass man aus diesem gegenseitigen Schuldzuweisen rauskommt. Und so dürfen wir beten, wie es im Psalm 51, Vers 3 heisst: Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen immer vor meinen Augen, bitte vergib mir. Und wer so betet, der darf wieder Josef Zusage, wo der Josef seinen Brüdern gegeben hat, für sich ganz persönlich nehmen. Es ist erstaunlich, was der Josef seinen Brüdern auf die Bitte um Vergebung sagt. Er sagt ihnen, habt keine Angst. Er sagt sogar zweimal, habt keine Angst vor einer Strafe. Und habt auch keine Angst, dass ich mich rächen werde. Aber warum? Warum macht der Josef das? Warum sagt er, habt keine Angst? Ich will mich gar nicht rächen. Weil er etwas gemerkt hat. Er sagt seinen Brüdern, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Also, wenn wir die Geschichte nicht mehr präsent haben, die wissen, dass es eine Hungersnot in Ägypten gab, wo der Josef dank seiner Stellung, die er bekommen hat, nachher konnte abwenden, indem er eben die Kornspeicher gebaut hat und nachher in diesen mageren Jahren das Volk damit konnte zu essen geben. Und das ist das, was der Josef meint. Er sagt nicht, das ist nicht schlimm, was ihr gesagt habt oder gemacht habt. Er schwächt so nicht ab. Ich denke, mir nützt so nichts, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht oder andere sagen, das ist schon recht. Nein, entweder ist es eben recht oder nicht recht. Mir wäre es lieber, der andere würde sagen, ich vergebe dir. Dann wäre ich entlastet. Und das macht der Josef auch nicht. Er sagt auch nicht, das ist schon recht gewesen, ist halb so schlimm. Sondern er sagt, ja, ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es zum Guten gekehrt. Das ist seine Erkenntnis. Ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat es zum Guten gekehrt. Und auch in das kleine Wörtchen, aber, das hat ja so eine grosse Bedeutung. Wenn wir aber sagen, was passiert normalerweise, wenn wir es aber sagen, dann tut es ja das, was wir vorhin gesagt haben, entweder so in Frage stellen oder gerade aufheben, oder? Wir sagen zum Beispiel, der hat eine wunderschöne Bewerbung gemacht und die wären der geeignete Kandidat gewesen. Aber leider haben wir einer anderen Person den Vorzug gegeben, oder? Dann nützt die ganze schöne Bewerbung nichts und alles voran, wenn das Wörtchen abkommt und sagt, ja, aber die geht leer aus, oder? Also das kleine Wörtchen aber gibt an einem Satz eine ganz neue Richtung. Und meistens haben wir immer Angst vor dem aber. Es war gut gewesen, aber dann kannst du es gut vergessen, dann kommt nur noch das, was hinter dem aber ist. Und jetzt ist interessant, auch in der Bibel gibt es ein aber. Wenn Gott ein aber braucht, dann gibt es einer Sache auch eine neue Richtung. Aber auf eine andere Art. Wenn Gott aber sagt, dann will er zum Guten kehren. Dann hat es eben gerade die gegenteilige Wirkung, wie bei uns ein aber kommt, oder? Jesus sagt zum Beispiel, in der Welt habt ihr Angst. Aber die sind Angsthasen, oder? Nein, sagt er nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus setzt der Angst, die wir manchmal haben können, sein Aber entgegen und sagt, er sagt nicht, ist doch alles halb so schlimm. Sondern er nimmt unsere Situation ernst, das, was uns Angst macht. Aber er sagt, schaut, es gibt auch noch meine Möglichkeiten, nicht nur euer. Und so kann der Josef eben auch sagen, dir habt es böse gemeint, aber Gott hat es zum Guten gekehrt. Merkt ihr, das ist ganz ein anderes, aber das ist angenehmer, oder? Oder nein? Schon, oder? Und ich denke, das ist das grosse Geheimnis. Gott will es zum Guten kehren. Gott will es zum Guten kehren. Und das ist der Hauptgedanke aus der Geschichte von dem Josef mit seinen Brüdern. Gott will es zum Guten kehren. Eigentlich ist das auch der ganz Hauptgedanke von der christlichen Theologie. Die gute Nachricht heisst, es sind Fehler passiert, es ist nicht alles richtig, aber Gott will es zum Guten kehren. Nimm es an. Gott will es zum Guten kehren. Das ist Evangelium. Und so könnte man eigentlich auch das Wirken von Jesus in einem Satz zusammenfassen. Gott will es zum Guten kehren. Darum hat er seinen Sohn geschickt. Schaut, Jesus selber ist auch bös mitgespielt worden. Am Kreuz haben sie gemeint, jetzt ist Jesus am Ende. Und die Jünger hatten Angst, haben sich sogar versteckt. Und jetzt kommt das Aber. Und wie heisst das Aber? Ist das Kreuz das Letzte gewesen? Aber sie haben ihn getötet? Nein. Aber Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt. Merkt ihr, da kommt das Gute von Gott wieder rein. Ja, Gott hat uns am Kreuz seine Liebe gezeigt. Gott hat denen, die schuldig geworden sind, ihre Schuld nicht zurückgezahlt, sondern Gott hat dem Kreuz die Schuld gezahlt. Das ist ein riesiger Unterschied, ob wir etwas zurückzahlen, zurückgeben, uns rächen oder sagen, ich habe zahlt für dich. Und von dieser Versöhnung, die von Gott herkommt, am Kreuz, soll etwas in unserem Leben ausgehen. Diese Versöhnung soll sich im Zusammenleben in der Gemeinde, daheim, in der Familie, am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit auswirken. Und genau so, in dieser Haltung, vergibt Josef seinen Brüdern. Und darum sagt er ihnen, ich will euch nicht bestrafen, sondern versorgen. Ich will keine Rache nehmen, sondern will für euch und eure Kinder sorgen. Was für eine Wende in dieser Geschichte. Nicht Rache, sondern Fürsorge. Er sagt, schaut, Gott hat mir so viel geschenkt. Ich bin der Verwalter geworden über ganz Ägypten und das soll euch zu gut kommen. Und in dem Sinn will die Geschichte von Josef nicht alte Sachen aufwärmen. Das ist ja unangenehm, gell? In die alte Sachen aufwärmen. Nein, sie will uns Mut machen, nicht Gras über den Köder wachsen dort, wo wir wissen, dass wir Köder drunter haben. Sie sagt mir und dir, Raum vor Gott und deinen Mitmenschen deine Altlasten auf, die Köder. Weil Gott will zum Guten kehren. Und das ist das, glaube ich, was wir aus dieser Geschichte herausnehmen wollen. Altlasten sind nicht das letzte Wort. Aber dort, wo wir die Altlasten Gott anvertrauen, auch zu unserem Mitmenschen gehen, um Vergebung bitten, dort, wo Gott zum Guten kehren. Amen. Wir nehmen uns einen Moment Zeit. Vielleicht schenkt uns Gott so eine Idee, wo wir vielleicht noch eine Altlast haben oder nicht. Und dann werde ich dann noch beten. Aber zuerst ein Moment von der Stille, wo wir persönlich über das Gehörte nachdenken können. Jesus Christus, ich staune gerne wieder, wie ehrlich und offen, dass die Personen in der Bibel beschrieben sind. Sie kennen Idealfiguren. Nicht einmal ein Josef, der seinen Brüdern vergeben hat und auch die Brüder nicht. Aber es ist nichts beschönigt und nichts rausgenommen worden, wo wir denken, das könnte irgendwie eine Biografie ein schlechtes Licht rücken. Das machen mir manchmal Menschen, also wenn ich denke, wenn man Würdigungen sieht oder im Internet über einen Lebenslauf oder eine Person liest, dann sieht man in der Regel nur das Gute. Und in deinem Wort kommen die guten und die schwachen Seiten zum Ausdruck. Danke, dass dein Wort so ehrlich ist. Danke, dass das uns aber auch Hoffnung gibt, weil wir sehen, und andere Menschen sind nicht fehlerfrei gewesen, so wenig wie wir das selber sind. Und vielleicht hat die Geschichte ja uns auch ganz neu berührt. Vielleicht hat uns ja auch etwas angesprochen. Vielleicht merken wir, wo wir selber noch an einem Ort haben, Gras darüber wachsen. Aber Jesus, du bist nicht der, der so wie mit einem Spottlicht einfach auf etwas zündet und sagt, ha, die dich verwünscht, jetzt hat dich überführt. Sondern sagt, aha, du hast etwas gemerkt. Komm, das ist meine Hand. Du bringst das Recht. Du willst das Recht helfen. Du stauchst nicht das Recht. Du hilfst das Recht. Und danke, dass wir an der Geschichte von Josef und seinen Brüdern das Wunder der Versöhnung sehen können. Danke, dass wir dürfen wissen, dass wenn wir mit dir unterwegs sind, dass es die Absicht ist, all diese Sachen, die schlecht gelaufen sind in unserem Leben, die vielleicht auch beide Seiten Anteile daran hatten, dass du das zum Guten kehren willst. Das ganze Evangelium ist nichts anderes als die Geschichte von Fehlern, von Versagen und von dem, wie du es zum Guten kehrst. Und so, wie wir das in unserem Leben erfahren haben, dass du uns angenommen hast, mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen. Also wollen wir auch das weitergeben und weiterleben. Und hilf uns, dort, wo wir uns bewusst worden sind, wo uns eine Altlast vielleicht unter einer Grasnarbe noch drückt und plagt, dass wir dich ansprechen können, um Vergebung bitten können und dürfen erfahren, wie du es zum Guten kehrst. Amen. Dann bitte ich all die, die zum Segen aufstehen können. Der Friede von Gott, der höher ist als eure Vernunft, bewahre euer Herz und euren Sinn in Christus Jesus. Er behüte euren Eingang und Ausgang von heute an bis in alle Ewigkeit. Amen.